Ich bin Christiane vom Podcast Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Demokratie ist für mich die Staatsform, in der wir als ganze Menschen gefragt sind. In unserer Würde, Freiheit und Verantwortung, mit Herz und Verstand. Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unser Leben, unser Zusammenleben mitzugestalten. Im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse von uns allen, die wir hier zusammenleben. Das ist zugegeben manchmal mühsam, wie wir dieser Tage sehen, aber ich finde, es lohnt sich. Denn Demokratie fußt auch auf dem Vertrauen, dass uns das gelingt. Zum Beispiel, weil wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir alle auch nur Menschen sind. Lasst uns dem gerecht werden. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier die 6. Staffel der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. In den Episoden dieser Staffel geht es dann um den Fußball, aber mehr als nur um den Ball, der über den Platz rollt. Es geht um die Kontraste, die unser geliebtes Spiel prägen. Tradition versus Kommerz, Leidenschaft versus Geschäft, Herzblut versus Marketingstrategien. Freut euch auf meine ganz persönliche Sichtweise auf das Fußballbusiness, kritisch, nostalgisch und immer mit einer Prise Leidenschaft. Lehnt euch zurück, schwelgt mit mir in Erinnerungen und stellt euch die Frage, war Fußball früher wirklich Rock'n'Roll? Los geht's! Die Podcast-Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, wird fortgesetzt mit Episode 96. In Folge 13 heißt es, Episode 96 beschäftigt sich mit Hannover 96. Wie passend, dass diese Episode genauso viel Substanz hat wie der Club selbst. Hannover 96 ist der Inbegriff eines Vereins, der durch strategische Fehlentscheidungen, Führungsschwäche und fehlende Vision in die sportliche Bedeutungslosigkeit geraten ist. Der stetige Niedergang wurde angetrieben von einer Mischung aus Managementfehlern und Beratungsresistenz. 1997 übernahm Martin Kind den Club, rettete ihn vor der Insolvenz und stabilisierte ihn wirtschaftlich. Doch anstatt ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln, konzentrierte er sich auf die Abschaffung der 50-plus-1-Regel und die Kontrolle über die Clubkapitalgesellschaft. Seine Führung führte zu einer Entfremdung zwischen Clubfans und der Stadt. Unterstützende Unternehmer wie Rossmann oder Baum scheiterten ebenfalls daran, eine langfristige Strategie für den Verein zu schaffen. Hannover 96 wurde zur Grauen Maus der Bundesliga. Ein Synonym für Austauschbarkeit und Mittelmäßigkeit. Selbst während der Europa League-Jahre blieb der Club ohne Strahlkraft. Internationale Medien beschrieben den Verein als langweilig und ergebnislos. Die Abstiege aus der Bundesliga 2016 und 2018 wurden kaum wahrgenommen und unterstrichen die fehlende Relevanz des Clubs. Hannover 96 ist mehr als ein gescheiterter Verein. Er ist ein Mahnmal für die Konsequenzen fehlender Visionen und strategischer Fehler. Hannover 96, Fehlentwicklungen und Fehlentscheidungen, der Club der Tristesse, so geht es mit Folge 14 weiter. Hannover 96, ein vermeintlich traditionsreicher Fußballverein aus Niedersachsen, steht sinnbildlich für sportliche und wirtschaftliche Fehlentwicklungen. In einer Branche, die sich durch Wettbewerb und schnelle Veränderungen auszeichnet, hat der Verein es versäumt, eine nachhaltige Marke aufzubauen oder strategisch zu diversifizieren. Erfolgreiche Fußballunternehmen bauen auf Diversifikation und einer starken Marke, um unabhängig vom sportlichen Erfolg wirtschaftlich stabil zu überleben. Hannover 96 hat diese Prinzipien weitgehend ignoriert. Ein zentrales Problem von Hannover 96 liegt in den Fehlentscheidungen bei der Besetzung von Schlüsselpositionen. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2002 wurde der Club von einer langen Reihe wenig erfolgreicher Sportmanager geprägt. Von Ricardo Mohr bis Markus Mann wurden zahlreiche Manager eingesetzt, die entweder überschätzt, inkompetent oder schlichtweg erfolglos waren. Dasselbe Muster zeigt sich bei den Trainern. Mit 20 Übungsleitern seit 2002 mangelt es an Konstanz und Qualität. Selbst während der Ära von Mirko Slomka konnte keine nachhaltige sportliche Basis geschaffen werden. Ein weiteres Problem ist die fehlende Strahlkraft der Marke Hannover 96. Der Verein konnte keine national oder international bedeutenden Sponsoren langfristig an sich binden. Von den 17 Trikotsponsoren seit 1976 war lediglich TUI von 2002 bis 2014 ein überregional bekannter Partner. Andere Sponsoren waren überwiegend lokal oder regional ausgerichtet, was wenig zur Markenbildung beitrug. Die externe Vermarktung durch Sportvermarkter erwies sich dabei ebenfalls als unzureichend, da die Provisionen unabhängig vom Erfolg des Vereins gezahlt wurden. Hannover 96 bleibt aufgrund strategischer, personeller und wirtschaftlicher Fehlentscheidungen ein professioneller Verein ohne Visionen, fehlende Diversifikation, eine schwache Marke und kontinuierliche Misswirtschaft verhindern nachhaltigen Erfolg. Hört rein und erfahrt, wie Hannover 96 als die graue Maus wahrgenommen wird. Viel Spaß!
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show Als Fußball noch Rock'n'Roll war. Episode 96 beschäftigt sich mit Hannover 96, wie passend, dass diese Episode genauso viel Substanz hat wie der Club selbst.
Willkommen zur 96. Episode der fußballerischen Tragödie einer Geschichte, die sich wie ein immer wiederkehrendes Déjà-vu der Mittelmäßigkeit liest. Wenn Harald Schmidt über Hannover sagt, es sei wie Bielefeld, nur ohne alles, dann trifft das nicht nur auf die Stadt, sondern auch auf ihren Vorzeigeklub zu. Hannover 96, der Verein, der ähnlich aufregend ist wie der Anblick einer grauen Wand. Ein Verein, der es geschafft hat, seinen Platz in der deutschen Fußballlandschaft mit der Beharrlichkeit eines Staubkorns zu behaupten, unbedeutend, kaum bemerkbar und dennoch irgendwie da. Doch bevor wir zu tief in die Abgründe des hannoverschen Fußballs eintauchen, sei eins klar, Hannover 96 ist nicht nur eine graue Maus, sondern ein Paradebeispiel für das, was passiert, wenn man Managementfehler, strategisches Desinteresse und sportliches Versagen wie eine Kunstform pflegt.
Die deterministische Prozesskette des Scheiterns.
Jede Krise hat ihren Ursprung, und Hannover 96 hat über die Jahre hinweg eindrucksvoll bewiesen, wie man systematisch in eine Abwärtsspirale gerät. Experten sprechen gern von einer deterministischen Prozesskette, wenn eine Entwicklung unausweichlich auf ein Ziel hinsteuert, in diesem Fall auf die sportliche Bedeutungslosigkeit. Bereits ab 2009 begann der Verein, sich selbst zu sabotieren. Nach einem kurzen Höhepunkt mit der Teilnahme an der UEFA Europa League, ein Ereignis, das so unwirklich erscheint wie ein Sommertraum, folgte der schleichende Niedergang. Personelle Fehlentscheidungen, mangelnde Investitionen in Infrastruktur und Spielerentwicklung sowie eine fast paranoide Beratungsresistenz waren nur einige der Zutaten, die dieses Fiasko befeuerten.
Fußball ist vorsätzlich ignorant,
schreiben Chris Anderson und David Selly in ihrem Buch Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Hannover 96 hat diese Weisheit zur Maxime erhoben. Hier wurde nicht aus Fehlern gelernt, sondern mit bewundernswerter Konsequenz jede sich bietende Chance genutzt, das Ruder noch tiefer ins Wasser zu reißen.
Unternehmerfrühstücke und andere Peinlichkeiten.
Wenn ein Verein mehr Aufmerksamkeit für ein Unternehmerfrühstück als für sportliche Leistungen erntet, dann weiß man, dass es schlecht steht. Im September 2016 veranstaltete Hannover 96 ein solches Event, das weniger an professionelle Fußballkultur erinnerte und mehr an einen verzweifelten Versuch, sich irgendwie ins Rampenlicht zu drängen. Ziel war es, einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde zu ergattern, ein Vorhaben, das ungefähr so ambitioniert war wie die Transferpolitik des Clubs. Doch wie begann die Ära Kind? Zunächst schien sie durchaus vielversprechend. Martin Kind übernahm den Club 1997, als dieser nahe an der Insolvenz stand. Seine Vision, den Verein wie ein Wirtschaftsunternehmen zu führen, klang in den Ohren vieler zunächst sinnvoll.
Fußballclubs auf diesem Niveau sind Wirtschaftsunternehmen und müssen auch so geführt werden,
sagte Kind einst. Schließlich befand sich der Club in einer existenziellen Krise, und Kinds Ansatz versprach Stabilität und einen Neuanfang. Tatsächlich gelang es Kind, den Verein wirtschaftlich zu sanieren und ihn zumindest zeitweise sportlich zu etablieren. Doch die anfänglich positiven Ansätze erwiesen sich schnell als trügerisch. Kind gelang es nie, ein echtes Geschäftsmodell für einen Profifußballclub zu entwickeln, das die wirtschaftlichen und sportlichen Aspekte in Einklang bringt. Stattdessen verfolgte er von Anfang an vor allem sein persönliches Ziel, die Übernahme der Kapitalgesellschaften des Clubs und die Abschaffung der 50-plus-1-Regel. Dieses Streben nach Kontrolle und Macht verdrängte jegliche ernsthafte Bemühung um ein nachhaltiges unternehmerisches Konzept. Auch die Unternehmer, die als Gesellschafter an der Seite Kinds traten, scheiterten auf ganzer Linie. Es fehlte ein kohärentes Konzept, um Hannover 96 sowohl sportlich als auch wirtschaftlich zukunftsfähig zu machen. Statt Innovation und Weitsicht dominierte kurzfristiges Denken und ein ständiges Lavieren zwischen ambitionierten Versprechungen und ernüchternder Realität. Auf allen Ebenen, Übernahme, 50-plus-1 und Unternehmensentwicklung, zeigte sich ein eklatantes Versagen. Besonders tragisch ist dabei die Rolle Kinds in der Kommerzialisierung des Fußballs. Anstatt die wirtschaftliche Basis des Vereins zu stärken und eine moderne, marktorientierte Strategie zu etablieren, schädigte er mit seinem Ansatz das Konzept der Kommerzialisierung mehr, als dass er ihm diente. Hannover 96 wurde nicht zum Vorreiter eines neuen, erfolgreichen Geschäftsmodells, sondern zu einem warnenden Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Das Ergebnis ist ein Verein ohne klare Identität, ohne sportliche Perspektive und ohne die Strahlkraft, die notwendig wäre, um im Profifußball zu bestehen.
Der Mythos der grauen Maus.
Hannover 96, die graue Maus der Bundesliga. Ein Begriff, der so oft verwendet wurde, dass er zum Synonym für den Club geworden ist. Doch was bedeutet es eigentlich, eine graue Maus zu sein? Die Antwort lässt sich vielleicht am besten mit einem Zitat aus dem Tagesspiegel beschreiben.
Wer war Hannover 96?
Dieser Satz fiel, als der Club 2016 mal wieder aus der Bundesliga abstieg und dabei kaum jemandem auffiel. Der Abstieg von 96 war nicht das Ende einer Ära, sondern das Ergebnis jahrelanger Tristesse. Selbst während der erfolgreichen Europa League Jahre konnte sich der Club nicht von seinem Image lösen. Stattdessen etablierte er sich als Inbegriff der Mittelmäßigkeit. Das internationale Portal Bundesliga Fanetik schrieb vor der Saison 2014-15.
Hannover is the stereotypical graue Maus, a kind of boring and uneventful team.
Selbst die russische Presse, die an Dramaturgie nicht spart, bezeichnete den Club als die seltsamste graue Maus. Wer so viel internationale Einigkeit über sein Image erlangt, muss wohl etwas richtig gemacht haben oder alles falsch.
Fehlende Visionen, fehlende Leidenschaft.
Ein weiteres Problem von Hannover 96 ist das Fehlen einer klaren Identität. Wofür steht der Club eigentlich? Während andere Vereine mit ihren Fans, ihrer Region oder ihrer Geschichte verbunden sind, wirkt Hannover 96 wie ein Fremdkörper in der eigenen Stadt. Die Fanszene ist gespalten, die Vereinsführung wirkt entrückt und sportlich gibt es kaum Lichtblicke. Martin Kind hatte sich mit seiner autokratischen Führung zwar die absolute Macht im Club gesichert, doch was hat er damit erreicht? Selbst unternehmerisch erfolgreiche Partner wie Dirk Grossmann oder Gregor Baum konnten den Abstieg nicht verhindern. Stattdessen hielten sie sich entweder zurück, die schweigende Mehrheit, oder hatten selbst keinen unternehmerischen Plan, was auch zeigen würde, dass sie in ihren eigenen Unternehmen externe Expertise nutzen.
Der unaufhaltsame Abstieg.
Die Geschichte von Hannover 96 ist die Geschichte eines Clubs, der sich immer wieder selbst im Weg steht. Fehlende strategische Planung, fragwürdige Personalentscheidungen und eine erschreckende Resistenz gegenüber Kritik haben den Verein in eine Sackgasse geführt. Als die Abstiege aus der Bundesliga 2016 und 2018 besiegelt waren, reagierte die Öffentlichkeit mit einem kollektiven Schulterzucken.
Wer braucht Hannover 96?
Fragte man sich, und die Antwort war ernüchternd.
Niemand. Fazit von der grauen Maus zur grauen Erinnerung.
Hannover 96 hat es geschafft, sich über Jahrzehnte hinweg als Symbol für die Bedeutungslosigkeit zu etablieren. Der Club ist mehr als nur ein Verein, er ist ein Mahnmal dafür, was passiert, wenn Leidenschaft für Geschäftsmodelle durch betriebswirtschaftliche und marketingtechnische Fehlleistungen ersetzt wird. Wenn Visionen und Ideen fehlen und Fehler systematisch ignoriert werden. Und so bleibt Hannover 96 das, was es immer war, ein Club ohne Glanz, ohne Drama, ohne Mystik, oder um es mit Harald Schmidt zu sagen.
Hannover ist zwar nicht der Arsch der Welt, aber man kann ihn von dort aus sehr gut sehen.
Und das steht eben nicht nur für Hannover 96, sondern seit ein paar Jahrzehnten für die Stadt selbst, die einst eine Weltausstellung ausrichtete, an die sich aber niemand mehr erinnert und die irgendwann in der Entwicklung stehen geblieben ist.
Hannover 96, Fehlentwicklungen und Fehlentscheidungen, der Club der Tristesse.
Hannover 96, ein vermeintlich traditionsreicher Fußballverein aus Niedersachsen, hat in den letzten Jahren sowohl sportlich als auch wirtschaftlich zahlreiche Herausforderungen erlebt. Die Misserfolge des Vereins sind ein Spiegelbild der Schwierigkeiten, die viele Fußballunternehmen in einer sich ständig verändernden und wettbewerbsintensiven Branche durchleben. Mein zentraler Aspekt, der in dieser Analyse betrachtet wird, ist die Bedeutung der Diversifikation und des Aufbaus einer starken Marke für den langfristigen und nachhaltigen Erfolg von Sportunternehmen. Der Erfolg einer Marke, auch einer Sportmarke, wird nicht nur durch sportliche Leistungen, sondern auch durch wirtschaftliche Stabilität und strategische Diversifikation gesichert. Dies steht im Kontrast zu den jüngsten Misserfolgen von Hannover 96, die sowohl auf dem Spielfeld als auch in strategischen unternehmerischen Entscheidungen zu kämpfen hatten. Die Ziele der Diversifikation und der Markenbildung können als Strategien dienen, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Hannover 96 konfrontiert ist. Durch die Erhöhung der Bekanntheit und Attraktivität für Sponsoren sowie die Schließung neuer Geschäftsfelder könnte Hannover 96 seine wirtschaftliche Stabilität verbessern und unabhängiger vom sportlichen Erfolg werden. Eine systematisch verfolgte Diversifikationsstrategie könnte dazu beitragen, die Korrelation von sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg zu verringern und die Planungssicherheit für die zukünftige Entwicklung des Vereins zu erhöhen. Obwohl in anderen Wirtschaftssektoren derzeit ein klarer Trend zur Konzentration auf Kernkompetenzen erkennbar ist, stellt eine konsequente Diversifikation für Fußballunternehmen wie Hannover 96 die einzige Alternative dar, um den Geschäftsverlauf unabhängiger vom sportlichen Erfolg zu machen. Die bisherigen Diversifikationsbemühungen von Fußballunternehmen in der Bundesliga zeigen jedoch, dass sich ein Fußballunternehmen bei der Erschließung innovativer Geschäftsfelder nicht allzu weit vom Kerngeschäft Fußball entfernen möchte. Um erfolgsträchtig zu diversifizieren, müssen neue Geschäftsfelder eine gewisse Affinität zum Fußball- oder Sportbusiness aufweisen.
Die Ziele von Diversifikation.
Zu einem Masterplan gehört natürlich auch, die Ziele zu definieren. Das Ziel einer Marke, auch einer Sportmarke, muss langfristiger und nachhaltiger Erfolg sein. Dieser Erfolg bedeutet, bedeutet insoweit mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Intensität und mehr Intensivität. Und so sollten beim Sport ebenfalls Ziele existieren, die über den rein sportlichen Erfolg hinausgehen. Jeder Club, jedes Sportunternehmen und jede Liga müssen dabei auch das Ziel der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz haben. Doch nicht immer ist bei Sportunternehmen das Ziel der bewussten Markenbildung und markenbildenden Marketingstrategien tatsächlich erkennbar. Daher ist es wichtig, sich die Ziele von Marken und Sport genauer anzusehen. Welche Ziele gehören zu den wichtigsten in der Koexistenz zwischen Marke und Sport? Bei einem Unternehmen ist ein Ziel aus Sicht der Marke unter anderem die Erhöhung der Bekanntheit des Unternehmens. Diese Bekanntheit wird auch nachhaltig gesteigert durch eine Produktdiversifizierung. Bei einem Sportunternehmen sind die Ziele unter anderem finanzielle Interessen und damit die Erhöhung der Attraktivität für andere Sponsoren und gegebenenfalls auch einmal für Direktinvestoren mit oder ohne 50+1. Und dieses kann zwar auch gewährleistet werden durch die Erhöhung des sportlichen Leistungsniveaus, aber auch unter anderem durch eine Diversifizierung über andere Profisportprodukte als Direktangebot, Kooperationen oder Vermarktungs- und Marketingpartnerschaften. Grundlegende Zielsetzung hinter dem Aufbau einer starken und überzeugenden Marke ist die Rückführung der Korrelation von sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg oder anders ausgedrückt, die Verstetigung von sportlichem Erfolg und der ökonomischen Leistungsfähigkeit eines Fußballunternehmens. Zur Realisierung dieses Ziels kann eben auch eine systematisch verfolgte Diversifikationsstrategie beitragen. Obwohl in anderen Wirtschaftssektoren derzeit ein klarer Trend zur Konzentration auf Kernkompetenzen bzw. Kerngeschäftsfelder erkennbar ist, stellt eine konsequente Diversifikation für Fußballunternehmen neben dem Aufbau einer leistungsstarken Marke die einzige Alternative dar, um den Geschäftsverlauf unabhängiger vom sportlichen Erfolg zu machen und dadurch die Planungssicherheit für die zukünftige wirtschaftliche und sportliche Entwicklung zu erhöhen. Die bisherigen Diversifikationsbemühungen von Fußballunternehmen in der Bundesliga zeigen jedoch, dass sich ein Fußballunternehmen bei der Erschließung innovativer Geschäftsfelder nicht allzu weit vom Kerngeschäft Fußball entfernen möchte. Um erfolgsträchtig zu diversifizieren, müssen neue Geschäftsfelder eine gewisse Affinität zum Fußball- oder Sportbusiness aufweisen. Nur dann können die Marke und das Know-how des Fußballunternehmens zur nachhaltigen Erlös- und Renditegenerierung in den neuen Geschäftsfeldern eingesetzt werden. Komplementarität zwischen neuen und traditionellen Geschäftsfeldern können insbesondere die Kombinationen von Profifußball und weiteren, äußerst medien- und zuschauerwirksamen Profisport, aber auch Entertainment-Sektionen bieten. Entscheidet sich also ein Fußballunternehmen für die Betätigung in einem profisportaffinen Geschäftsfeld, kann es unter Umständen empfehlenswert sein, den Aufbau des Geschäftsfeldes zusammen mit Kooperationspartnern anzugehen. Die Verschmelzung von fußballerischer Erfahrung und externer Sport- oder Entertainment-Branchenexpertise des jeweiligen Partners dürfte eine solide Basis schaffen, um die Diversifikationsbestrebungen eines Fußballclubs langfristig zum Erfolg werden zu lassen. In diesem Zusammenhang kann man sehen, dass eine solche Diversifizierung auch ein professionelles Corporate Branding voraussetzt. Als Dachmarkenstrategie korrespondiert ein erfolgreiches Corporate Branding mit den gemeinsamen Zielen, nämlich den sportlichen Erfolg aller Profisportsektionen. Und Hannover 96 hat aber Diversifikation immer falsch interpretiert, nämlich Diversifikation allein in Personal. Hierzu einmal einige Beispiele. Die Sportmanager seit dem Aufstieg 2002.
Ricardo Morara, 2002 bis 2004, der Unterirdische, der konnte wahrscheinlich vieles, bloß nicht Sportmanagement. Ilja Kenzig, 2004 bis 2006, der Esoterische, er war der Nerd unter den Fußballmanagern. Christian Hochstetter, 2006 bis 2009, der Herumgereichte, von ihm wusste niemand, was er überhaupt macht, und niemand hat gemerkt, dass er nicht mehr da war. Jörg Schmatke, 2009 bis 2013, der sich selbst überschätzende, er hielt sich für Gott unter den Fußballmanagern und konnte Wein zu Wasser machen. Dirk Dufner, 2013 bis 2015, der weit überschätzte, er war der Überflieger, der so schnell flog, dass er schon vorbei war, bevor der ankam. Martin Bader und Christian Möckel, 2015 bis 2017, das apokalyptische Team, das Dream Team, das geballte Kompetenz verkörperte, nur konnte niemand feststellen, worin eigentlich. Horst Held, 2017 bis 2019, der heldenhafte Versager, er war der Größte unter den Kleinen, aber auch der Kleinste unter den Großen, er war einfach nichts. Jan Schlautraff, 2019 bis 2020, der Unterschätzte, ein Anti-Held, dessen Betätigungsfeld mehr der Ball selbst, als das um den Ball herum war. Gerhard Zuber, 2020 bis 2021, der längst Vergessene, er tat sich nicht durch seine Leistungen im Sportmanagement hervor, dort wurde er nicht wahrgenommen, das Einzige, was von ihm sichtbar war, waren seine Klagen vor dem Arbeitsgericht. Markus Mann, seit 2021, der auf den Erfolg wartende, er hat es geschafft, nun über Jahre so zu tun, als könnte er was leisten, doch herausgekommen ist bisher gar nichts, und so hält er von allen hier genannten den Rekord der längsten Phase ohne Erfolg und Talent ist leider immer noch da.
Und auch bei den Trainern sah es seit 2002 nicht anders aus. Insgesamt 20 waren es bisher in diesem Zeitraum. Davon einer mit etwas Erfolg, Slonka, ansonsten sehr viele Fliegenfänger, was für mich auch auf die aktuell letzten beiden zutrifft.
Stefan Leitl, 8. Juni 2022 bis 29. Dezember 2024. Es war für mich von Anfang an klar, dass man sich diesen Namen nicht merken muss. Ein vollkommen überschätzter Nobody, André Breitenreiter, ab 2. Januar 2025. Es gilt auch für diesen Trainer, der für mich einmal auch als großes Talent galt, sich aber schnell im Profigeschäft herausstellte, dass er diesem nicht gewachsen ist. Allein im Entwicklungsgebiet Schweiz mal mit vermeintlichen Erfolg hervorgetreten ist der danach wieder auf allen Gebieten gescheitert, sogar in Englands zweiter Liga.
Aber auch auf dem Gebiet des Trikotsponsoring konnte man nie einen nachhaltigen Erfolg verzeichnen und somit etwas zur Eigenmarkenbildung beitragen. Man griff fast immer nur in die Kiste mit den unbedeutenden Namen, also quasi den Nieten. Von den 17 Trikotsponsoren seit 1976 war nur einmal eine überregionale, ja sogar internationale Marke mit ihren Produkten dabei, nämlich zwischen 2002 bis 2014 der Touristikkonzern TUI. Alles andere waren regionale oder zum Teil sogar Lokalmarken, die natürlich auch keine Strahlkraft auf die Marke Hannover 96 hatten. Das alles auch vor dem Hintergrund der Vermarktung durch einen externen Sportvermarkter, wie bereits in einer vorherigen Episode explizit hervorgehoben, dem das Ergebnis und Input vollkommen egal ist, da er ja trotzdem seine Provision an den Deals erhält. Soweit einmal meine persönliche Analyse, weshalb Hannover 96 Provinz bleibt, genau wie die Stadt mit ihrem grün-extremen Bürgermeister selbst.
Damit ist eine weitere Episode der Podcast Retro Show als Fußball noch Rock'n'Roll war zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.